Viel erreicht, wenig gewonnen. Der Länderreport ist heute mittendrin im Herzen des Reviers in Gelsenkirchen. Am Mikrofon Janine Kowalke. Dreckige Luft, Gewerbegebiete, soweit das Auge reicht, arbeitslose Proleten. Viele Vorurteile gibt es gegen diese Stadt tief im Westen, Gelsenkirchen. Und in einer Untersuchung mit der Frage, wie nachhaltig sind die 50 größten deutschen Städte, ist Gelsenkirchen auch noch Schlusslicht. Doch in der Ruhrgebietsmetropole gibt es viele Menschen, die dort durchaus gerne wohnen. Und sie setzen sich ein für ihre Stadt, für mehr Bildung, Kultur und natürlich für ihren Verein. Schalke 04. Unser Autor Michael Franzen war zu Besuch im Pott und hat festgestellt, Gelsenkirchen ist nachhaltiger als sein Ruf.
Komm, wir zeigen euch mal Gelsenkirchen. Wir zeigen euch mal Gelsenkirchen live, so wie es ist.
Wir zeigen einmal die Sonnenseiten dieser Stadt.
Der Stadt mit dem schlechten Ruf. Tief im Westen.
Da kommt nämlich immer dieses, wir wachen morgens auf, dreckige Fingernägel und die Tauben fliegen falsch rum.
Kohle, Dreck, Umweltverschmutzung, Arbeitslosigkeit.
Fällt vielen als erstes ein, wenn sie an Gelsenkirchen denken. Das ist schade. Schließlich ist hier vieles anders, als man denkt.
Ja, herzlich willkommen am Schacht 2 Zeche Hobo. Glück auf. Schön, dass alle da sind und dass so viele gekommen sind heute.
Zum großen Spiel, dem 1942 gedrehten Streifen über Schalke 04.
Ja, erstmal viel Spaß beim Film und schauen wir mal, was der Abend so bringt.
Schalke 04 und die Bergarbeitertradition. Das gehört genauso zusammen wie der 1904 gegründete Fußballclub und Gelsenkirchen. Klaus Herzmanatos, dem Filmvorführer, muss man das nicht zweimal sagen. Der ehemalige Kumpel und Betriebsratsvorsitzende hat aus Teilen der stillgelegten Zeche ein Bergbaumuseum gemacht.
Wir befinden uns jetzt hier in der Fördermaschinenhalle der ehemaligen Zeche Hugo. Da steht eine riesengroße Maschine drin, war mal die leistungsstärkste Fördermaschine Europas. Hat mal zu Glanzzeiten 17.000 bis 18.000 Tagestonnen gefördert, reine Steinkohle. Und diese Halle hat eine enorme Größe, wo man natürlich einmal tolle Veranstaltungen machen kann.
Gibt einiges zu sehen hier, nicht nur Kino. Schaufensterpuppen in Pütthemden beispielsweise, der blau-weiß gestreiften Bergarbeiterkluft. Oder auch ortstypische Einrichtungsgegenstände.
Hier unser Gelsenkirchener Barockschrank gehört eigentlich dazu wie die Taube auf dem Dach. Also Gelsenkirchener Barock ist eine Stilrichtung, die so in den 60er, 70er Jahren entstanden ist. Eigentlich diese Moderne für den kleinen Mann. Sie sahen optisch toll aus, eben schlichte Fichte, wie man so schön sagt.
Bergarbeiter in vierter Generation ist Herzmanatos, Ex-Bergarbeiter. Schon Urgroßvater Wilhelm, ein zugewanderter Ostpreuße, schuftete unter Tage. Sein Urenkel tat es ihm nach, bis Anfang der Jahrtausendwende die letzte Schicht eingefahren wurde.
Gelsenkirchen ist eigentlich eine typische Ruhrgebietsstadt. Von dem Schlachtermenschen, von der Entwicklung her ist es eigentlich klassisch Ruhrgebiet, also richtig Ruhrpott pur. Was ich gut finde, dass in Gelsenkirchen die Menschen trotz alledem ihrer schwierigen Situation, auch mit Arbeitsplatzpaluts, wenn man überlegt, in den 90er Jahren sind in Gelsenkirchen 28.000 Arbeitsplätze im Bergbau alleine verloren gegangen. Wir haben trotzdem begriffen, nicht den Kopf im Sand zu stecken, trotz der schwierigen Situation, sondern wir haben gesagt, wir kämpfen weiter.
Allen voran Klaus Herzmanatos. Dem Mann mit dem Schnäuzer und dem festen Händedruck ist es zu verdanken, dass die Zeche samt ihres 72 Meter hohen Förderturms heute als Veranstaltungsort und Museum genutzt wird. War gar nicht klar, ob das geht. Doch Herzmanatos ließ nicht locker, bis er das Okay bekam. In Gelsenkirchen kennen sie das schon. Auch die Sozialdemokraten, quasi die CSU des Ruhrgebiets. Sein Herz schlage immer noch sozialdemokratisch, meint der ehemalige Bergarbeiter. Nur habe er sich irgendwann nicht mehr mit der real existierenden Sozialdemokratie identifizieren können. Jetzt sitzt der Abtrünnige für die Gelsenkirchener CDU im Rat der Stadt und versucht, das Beste rauszuholen für sein Gelsenkirchen. Nicht immer einfach. Die Sache mit der mangelnden Nachhaltigkeit etwa, die Studie der Wirtschaftswoche vom letzten Jahr, Gift fürs Image.
Ich finde immer schade, dass man sich gewisse Dinge rauspuckt, weil man ja sagt, okay, das ist jetzt der hässliche Vogel, der hässliche Entlein in Deutschland, also picke ich mir mal Gelsenkirchen raus. Wir haben ein Manko. Wir haben leider es nicht geschafft, die hohe Arbeitslosigkeit abzufangen mit dem Arbeitsplatzverlust. Wir haben es leider nicht geschafft, es aufzuhalten, dass immer mehr Leute wegziehen. Wir hatten mal 370.000 Einwohner, wir haben jetzt 260.000 Einwohner.
Ein Ende des Bevölkerungsschwunds ist nicht in Sicht. Klaus Herzmanatos aber, der Schwarze mit dem roten Herz, will bleiben.
Ich könnte mir nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Ich fühle mich sauwohl.
Hauptsächlich wegen der Menschen, dem Gelsenkirchener an und für sich.
Herz auf der Zunge, frei raus, auch mal einen kodderigen Spruch machen. Das heißt, wenn irgendwo einer alleine sitzt, wird gesagt, Mensch, komm rüber, guck nicht so blöd, setz dich zu uns und bist dabei, mach mit.
Gutes Stichwort.
Will der uns jetzt auch noch interviewen?
Und das wäre jetzt so meine Überlegung gewesen, dass Sie jetzt schon so vorbildlich früh gekommen sind.
Ja, ja, Scheebaum, SCH2E-Baum, Scheebaum, Doris.
Ja, und ich heiße Rosemarie Klimek.
Überzeugte Gelsenkirchnerin, die beiden Kinogängerinnen.
Wir sind Ureinwohner.
Ja,
Ureinwohner.
Als solche engagieren sich die Frau mit Doppel-E und Frau Klimek mit einfachem E im Heimatverein, dem von Buhr. Das ist nicht ganz unwichtig. Schließlich wurde ihr Stadtteil erst Mitte der 20er Jahre eingemeindet. Buhr, weiß Rosemarie Klimek zu berichten, sei von Hause aus immer etwas wohlhabender gewesen, bürgerlicher auch, als Gelsenkirchen-Stadt. Lässt sich gut leben hier, trotz aller Klischees.
Gelsenkirchen wird immer manchmal so runtergemacht.
Selbst von denen, die es eigentlich besser wissen müssten, ärgert sich die pensionierte Verkäuferin mit den wachen Augen.
Letztens war noch so ein Fernsehfilm. Die Schauspielerin sagte, wo sie herkommt, da sagte sie, aus Gelsenkirchen. Ja, was kann da schon herkommen? Da habe ich mich geärgert. Das ist immer so ein Gelsenkirchener Barock. Ja, diesen Ausdruck kennt man ja, da steht ja so ein Schrank mit Gelsenkirchener Barock.
Ja gut, der war in den 50er Jahren, da hatten die auch keine Beste.
Ja, ja, eben, das war überall. Aber es ist wirklich so, dass es manchmal so schlecht gezeigt wird, meine ich, ne?
Ja. Aber wir sind da selbstbewusst und wir sind stolz, dass wir hier in Buhr wohnen.
Ist auch familiär bedingt, das mit dem Stolz. Schon Doris Schemanns Vater hat auf der Zeche Hugo gearbeitet, sie selbst als junge Frau im werkseigenen Kindergarten. Mögen zwei ihrer drei Kinder inzwischen auch an der Küste in Emden wohnen, samt der Enkelkinder. Die Oma bleibt da, wo sie ist, aus alter Verbundenheit.
Wir wohnen schon über 70 Jahre hier in Buhr. Und wir sind damit verbunden. Wir möchten auch gar nicht woanders wohnen. Wir haben das Schloss Berge, Westerholder Wald bei uns. Wir wohnen auf der Westerholder Straße. 5 Minuten weiter haben wir den Wald. Dann können Sie 3 Stunden durch den Wald laufen.
Zunächst mal ist Gelsenkirchen eine grüne Stadt. Immer wenn Gäste, ich stamme aus Süddeutschland hierher kommen, die zum ersten Mal im Ruhrgebiet sind, sagen sie, das haben wir uns anders vorgestellt.
Manfred Beck ging es ähnlich, als er 2000 erstmals nach Gelsenkirchen kam. Wenn man so will, ist der gebürtige Schwarzwälder der Mann für die Nachhaltigkeit hier. Auch wenn sein offizieller Titel das erst einmal nicht vermuten lässt. Beck ist Beigeordneter für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration. Bildung liegt ihm besonders am Herzen. Nachhaltige Bildung. Trotz Klammerkassen haben der Beigeordnete und sein Team einiges auf die Beine gestellt. Davon zeugt nicht zuletzt der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Bildung für nachhaltige Entwicklung vom Dezember letzten Jahres. Beck hebt in seinem Büro voller moderner Kunst die Hände. So viel zum Thema mangelnde Nachhaltigkeit.
Der Bereich Bildung ist einer, wo Gelsenkirchen landesweit, zum Teil bundesweit sehr hoch angesehen ist, weil wir als erste Großstadt begonnen haben, systematisch Bildungsbiografien von Geburt an zu gestalten. Wir besuchen junge Mütter in der Klinik mit kleinen Geschenken, die auch schon etwas mit Erziehung und Bildung zu tun haben. Denn es geht zentral darum, diesen fatalen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu überwinden.
Wir haben das Ziel, die lernende Stadt, dass Lernen, Bildung als was Positives erlebt wird. Und wir wissen eigentlich auch, dass mit Bildung, dass das die wichtigste Ressource in dieser Stadt ist.
Sekundiert Werner Rebarski, der Leiter des Agenda-Büros der Stadt. Seine Agenda, die Gelsenkirchener dazu bringen, sich zu engagieren.
Das halten wir auch für wichtig, da setzen wir auch an. Wir machen Projekte mit Menschen in den Stadtteilen direkt vor der Haustür. Es geht um Klimaprojekte, Mobilitätsprojekte, Bildungsprojekte. Und dass die Menschen, die sich hier auf ihre Stadtteile beziehen, dort leben und wohnen, bereit sind, sich für ihre Stadtteile, für die Verbesserung, Verschönerung, Nachhaltigkeit des Stadtteils einsetzen, das ist schon ein besonderes Phänomen.
In der Ruhrgebietsstadt, die besser ist als ihr Ruf, der schlechte. Werner Rebarski lächelt. Langsam tut sich was. In Bildungsfragen ist jetzt sogar schon manchmal vom Gelsenkirchener Modell die Rede. Andere Städte wollen wissen, wie es die Gelsenkirchener hinbekommen, mit wenig Mitteln in der Bildung möglichst viel zu erreichen. Letztens erst war Rebarski in Solingen, der nächste ist er in Wolfsburg. um zu referieren über die Stadt, der er sich verbunden fühlt.
Ich bin in einer Zechenkolonie groß geworden, gebürtig. Mein Vater war Bergmann auf der Zeche Dahlbusch. Ich habe selbst, bevor ich studierte, kurze Zeit unter Tage gearbeitet, bin dann in eine andere Stadt gegangen zum Studium und für mich war es ganz selbstverständlich, dass ich wieder zurück nach Gelsenkirchen ziehe. Möglicherweise hätte ich in anderen Städten zu dem Zeitpunkt absehbar eine bessere Perspektive sogar gesehen. Aber ich bin nach Gelsenkirchen zurückgegangen. Ich habe hier Freundinnen und Freunde, ich habe hier Verwandtschaft und ich bin hier zu Hause. Von daher war es für mich überhaupt keine Frage, zurück nach Gelsenkirchen.
Ihm hier ging es genauso.
Mein Name ist Stefan Goch, Stefan mit F. Ich bin Leiter des Instituts für Stadtgeschichte hier in Gelsenkirchen.
Goch ist im Stadtteil Horst aufgewachsen, Angestelltenmilieu. Sowas gibt es auch in der Malocherstadt, meint der Endvierziger leicht triumphierend. Der Mann, der zum Lachen nicht in den Keller geht, hat als erster in seiner Familie Abitur gemacht und danach in Bielefeld studiert. Lange her. Jetzt beschäftigt er sich vom Berufswegen mit der Frage, die ihn schon sein halbes Leben umtreibt.
Was ist der Gelsenkirchener, was ist dessen Identität? Und da spielt Geschichte schon eine große Rolle. Wenn Sie sich das angucken, es gibt einen Boom für sowas wie moderne Heimatliteratur, Beschäftigung mit Stadtgeschichte, mit der näheren Umgebung, teilweise eben auch mit den untergegangenen Zechen. Das sind Verlusterfahrungen, aber auch Erfahrungen, sich gewissermaßen in seiner Heimat oder in seiner Geschichte zu versichern.
In der Hochphase Ende der 50er Jahre arbeiteten in Gelsenkirchener Zechen 50.000 Bergleute. Das war einmal. Kohle wird in Gelsenkirchen keine mehr gefördert. Stattdessen versuchen sie sich in der Stadt der tausend Feuer jetzt am Strukturwandel. Ein schwieriges Unterfangen. Stefan Goch muss dafür nur aus dem Fenster seines Büros im zweiten Stock unweit des Gelsenkirchener Bahnhofs schauen.
In diesem Gebäude sind wir in einem Wissenschaftspark, der auf dem Gelände eines ehemaligen Gusstahlwerks steht, das mal 2000 Beschäftigte hatte. Das heißt, die neuen Arbeitsplätze sind viel, viel weniger. Hier arbeiten vielleicht 400 Leute in dem Haus heute.
Dementsprechend hoch ist die Arbeitslosigkeit. Sie liegt bei über 14% und damit weit über dem Landesdurchschnitt. Gelsenkirchen, die Loserstadt. Dieses Etikett hält sich hartnäckig wie Kaugummi an der Schuhsohle. Ist ja auch einiges zusammengekommen in der letzten Zeit. Zur rekordverdächtigen Dauerarbeitslosigkeit gesellten sich Negativschlagzeilen wie die, dass eines der 5 umweltschädlichsten Kohlekraftwerke Deutschlands hier die Luft verpestet. Von der Nachhaltigkeitsstudie mit Gelsenkirchen als Schlusslicht ganz zu schweigen. Die brachte auch ans Tageslicht, dass der Gelsenkirchener mit durchschnittlich 77,5 Jahren so früh stirbt wie sonst niemand in den untersuchten 50 Großkommunen. Kam nicht so gut an hier.
Der Gemeinde Gelsenkirchener kann es überhaupt nicht haben, wenn die Region schlecht geredet wird. Wir hatten mal einen Oberbürgermeister in dieser Stadt, Herrn Wittke. Der hat diesen schönen Spruch geprägt, als es um Förderung von Städten nach Himmelsrichtungen ging. Osten haben wir selber.
Er ist mal mit Journalisten durch die Stadt gegangen und hat ihnen die Schmuddelecken dieser Stadt gezeigt.
Ergänzt Manfred Beck, seines Zeichens Beigeordneter und Gelsenkirchens Bildungsbürger Nummer 1.
Das endete so, dass mir mein Sohn, der in den USA lebt, aus der New York Times einen ganzseitigen Artikel geschickt hat, der lautete: Der Niedergang des Ruhrgebiets am Beispiel Gelsenkirchen. So, und wenn Sie das in der New York Times haben, dann können Sie sich vorstellen, mit welcher Begeisterung Investoren nach Gelsenkirchen kommen.
Investoren reagieren auf solche Schauergeschichten zuweilen allergisch. Das weiß auch Rolf Heinze. Seit über 20 Jahren lehrt der Soziologe an der Ruhr-Universität in Bochum, direkt um die Ecke von Gelsenkirchen. Zusammen mit Kollegen seiner Fakultät hat der gebürtige Ostwestfale das Standardwerk über den Strukturwandel im Ruhrgebiet verfasst. Titel: Viel erreicht, wenig gewonnen. Viel erreicht, weil heute mehr als 200.000 Menschen im Ruhrgebiet studieren. In Bochum, Dortmund, einige auch in Gelsenkirchen. Wenig gewonnen, weil viele Studenten, wenn sie fertig sind, ihre Zelte wieder abbrechen.
Dass noch immer Firmen aus Süddeutschland hier hochkommen, Leute abwerben. Und das ist so. Und das ist schade. Das ist Brain Drain. Wir verlieren gute Leute. Das sind ja die Leute, die hier auch, sag ich mal, für Kaufkraft sorgen können, die auch hier neue Ideen einbringen. Das ist ein strukturelles Problem. Und mir tut das eigentlich immer sehr weh, muss ich sagen, dass es uns nicht gelungen ist, genügend interessante Arbeitsplätze aufzubauen. Ich würde persönlich sagen, versucht es hier im Ruhrgebiet. Es gibt hier viele Ansätze.
Nicht nur in der Wirtschaft.
die Saalbeleuchtung anmachen.
Und dann kommt auch so ein bisschen das dabei raus, was Atmosphäre ist. Man hört den Vorhang.
In der Schauburg, dem bekanntesten Kino in Gelsenkirchen-Buer.
Die Schauburg ist natürlich auf jeden Fall ein historischer Ort in Buer. Ist eines der ältesten Kinos überhaupt, die es in Deutschland noch gibt. Im Originalaussehen noch mit Wandtäfelung aus schönem Holz und so, in den 20er Jahren gebaut. Und ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen.
Einmal im Monat lädt der geheimnisvolle Filmclub Omega in die Schauburg ein. Immer am dritten Samstag im Monat, immer zwei Filme im Sammelpack. Seit 14 Jahren schon. Bei der letzten Aufführung erzählt Ingo Tschirer, einer der Initiatoren der Filmreihe, seien rund 100 Zuschauer gekommen. Sie kommen, um sich alte Arthouse-Filme oder Trash-Movies anzuschauen, die auf Namen wie Der Melonenwalzer und Teuflische Brüste hören. Wobei Trash-Movies, das hört Ingos Mitstreiter Joe Steinbeck nicht so gerne, weil das klingt so despektierlich.
Die Leute kommen, weil auch hier die Atmosphäre schon sehr, sehr einzigartig ist. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du reingekommen bist. Man kommt hier so durch dieses Foyer. Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, wenn man hier in diesem Foyer sitzt, in diesem Vorraum. Ist das auch etwas anderes als in so einem x-beliebigen 1990 gebauten Betondingen?
Längst schon pilgern die Leinwandliebhaber nicht nur aus Gelsenkirchen hierher, sondern auch von weiter weg. Aus Essen, Köln, anderen Bundesländern. Kinometropole Gelsenkirchen. Für Ingo, der, wenn er nicht gerade seiner Filmleidenschaft nachgeht, im wirklichen Leben als Rohrschlosser bei den Stadtwerken arbeitet, für Ingo ist die Sache klar.
Ich bin gebürtiger Gelsenkirchener, ich bin also aus Buer und ich habe mich immer wohlgefühlt und das ist auch weiterhin so. Also trotz der Probleme, ich meine, jede Stadt hat auch so Ecken, die nicht so dolle sind. Ich habe jetzt genau hinhören. Ich habe es sogar geschafft, meine Freundin aus Düsseldorf nach Gelsenkirchen zu holen.
Die Frage ist ja auch, was braucht man? Muss man Schickimicki haben? Düsseldorf, das verbindet man dann auch mit diversen Klischees. Das ist das Geld, da sind oberflächliche Menschen. Die Frage ist ja immer, wo fühlt man sich wohl? Und das ist ja das, worauf es ankommt letzten Endes. Und natürlich gibt es ja auch mal einen ruppigen Ton und dennoch kann man sich hier wohlfühlen.
Hart, aber herzlich. In Gelsenkirchen findet man das häufiger, auch auf Schalke.
Wenn man hier einem was sagt, der ist nicht gleich beleidigt. Der kann auch einen Klartext verstehen. Hier wird gesagt, hör mal, was machst du da für Müll?
Klartext, das sind sie bei Schalke 04 bei Rolf Rojek gewöhnt. Der N50er hat bis vor kurzem den Schalker Fanclub-Verband geleitet. Schalke ist sein Ein und Alles. Das ist nicht ohne Folgen geblieben. Das Grab, auf dem Schalke Fan fällt, Motto Blau und Weiß ein Leben lang, ist bereits reserviert. Für alle Fälle. In seinem Garten haben sich über 60 Gartenzwerge im blau-weißen Schalke-Look eingefunden. Der Wecker auch ganz auf Schalke eingestellt.
Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt, da habe ich gesehen 5:04 und das sah ja aus, diese digitalen Uhren, du kennst die Uhrenradio, das sah aus wie S04 und so bleibt die Uhr jetzt ewig stehen und es ist immer noch die Weckzeit auf 5:04.
Bei Rojeks zu Hause.
Unser Nachbar war der Olaf Thon. Ja, da ging mit meinem Bruder in eine Klasse und der Günther Thon, der Vater, hat mich trainiert. Also war da schon die Verbindung zu Schalke. Und eigentlich, ich bin in der Schule abgehauen, wenn Schalke gespielt hat. Ich habe auch für Zeche blau gemacht, wenn Schalke gespielt hat. Ich war bei der Bundeswehr, bin in Uniform geflüchtet aus Koblenz, wenn Schalke gespielt hat. Also ich habe für Schalke immer alles gemacht. Und
ist heute auch noch so. Auch wenn der einstige Malocher-Club längst zu einer von der russischen Gazprom und anderen finanzkräftigen Investoren aufgepäppelten Elitemannschaft mutiert ist.
Schalke 04 hat sich natürlich gewandelt mit dem VIP-Raum und so, ne? Ja, da ist für mich egal, wenn die bei uns in der Fankneipe hatten wir schon da Verkehrsminister aus Thüringen gehabt und was nicht alles. Ich duze jeden, wer da kommt, ne? Ich würde auch eine Frau Merkel hier duzen, wenn das so ist, ne?
Noch ist Frau Merkel nicht bei Schalkes Oberfanbeauftragten vorstellig geworden. Der eine oder andere Adlige schon.
Wir hatten einmal hier den König von Benin. Jetzt habe ich immer gedacht gehabt, ein König, was will ein König bei Rolf Rojek hier im Fanclubverband? Dann habe ich gesagt, der kommt bestimmt Harpe Kerkeling. Nein, der König von Benin. Ich sage, wo ist denn Benin? Und dann kam er rein, kamen zwei Autos, Limousinen, die Standarte vorne dran. Und dann kam mit seinen Hut und seinen langen Rock, kam er dann hier rein. Ich denke, wie redet es denn jetzt an? Ich sage, ich gehe doch jetzt nicht hin, ich duze jeden. Und jetzt sage ich zu dem Majestät. Und das wird gezeigt und die lachen die alle kaputt. Dann bin ich irgendwie, na König, alles okay, gefällt's dir? Hier habe ich gesagt, gab's doch gut bei dir.
Weniger gut ist, dass die Schalker Meile, die Hauptstraße um die Ecke von der Arena, nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Früher reihte sich hier eine Kneipe an die andere, waren die Geschäfte voll. Heute hat nur noch eine Kneipe durchgehend geöffnet, stehen über 30% der Wohnungen leer. Aber zumindest sind die leerstehenden Ladenlokale jetzt mit Schalke-Fahnen ausstaffiert worden. Besser als nichts, findet Schalkes größter Fan. Kurz vor 8:30. Das große Spiel liegt in den letzten Zügen. Klaus Herzmanatus ist in die untere Etage der Zeche Hugo gegangen, an die Theke. Der selbsternannte Gelsenkirchener Lokalpatriot schaut zufrieden nach oben. Ein volles Haus, das ist immer gut. Identifizieren sich halt viele mit ihrem Schalke 04 und ihrer Stadt. Allen Unkenrufen zum Trotz.
Ich wünsche mir auch für dieses Gelände hier. Hier haben mal 5000 Menschen gearbeitet. Ich habe mir immer gewünscht, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben Flächen da, wir haben tolle Flächen da, wir haben tolle Leute da, die auch gut arbeiten können und gut anpacken können.
In Gelsenkirchen, der Stadt, in der Tradition großgeschrieben werden. Nachhaltig.
Wenn man es auf den Punkt bringen soll, wir haben es nicht leicht, aber wir bemühen uns.
Gelsenkirchen ist nachhaltiger als sein Ruf. Michael Franzen mit dem Länderreport aus dem Ruhrgebiet. Morgen geht es an dieser Stelle um Verkehrsprojekte in Deutschland, die oft am Bedarf vorbei geplant werden. Jetzt geht es im Deutschlandradio Kultur weiter mit Kakadu. Beim Erzähltag für Kinder dreht sich alles um eine abgeknickte Tomatenpflanze. Am Mikrofon war Janine Kowalke. Ihnen noch einen schönen Sommertag.